SWR 2 Forum. Wer vertritt die Jungen? Der Streit um das Wählen ab 16. Am Mikrofon ist Michael Riesel.
Wir werden dem Hohen Hause ein Gesetz unterbreiten, wodurch das aktive Wahlalter von 21 auf 18, das passive von 25 auf 21 Jahre herabgesetzt wird. Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein.
Bundeskanzler Willy Brandt in seiner Regierungserklärung. Mehr als 50 Jahre ist das jetzt her. Heute ist es eine im Entstehen befindliche Ampelregierung, die Aufbruch, die Veränderung verspricht. Wieder geht es um Mitbestimmung, um ein Absenken des Mindestwahlalters, diesmal von 18 auf 16 Jahre. SPD, Grüne und FDP wollen damit der Generation eine Stimme geben, von deren Zukunft zuletzt viel die Rede war. Ob beim Klimaschutz oder bei der Digitalisierung. Allerdings, zwei Drittel der Deutschen lehnen laut einer Umfrage die Absenkung des Wahlalters auf 16 ab. Woher kommt die Skepsis? Wie begründet ist sie? Und wer, wenn nicht sie selbst, soll die Interessen der Jungen vertreten? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum mit dem Politikwissenschaftler und Ex-CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Stefan Eisel, dem Staatsrechtler Prof. Dr. Hermann Heusner von der Hochschule Osnabrück und mit Dr. Wolfgang Gründinger. Er selbst bezeichnet sich als Zukunftslobbyist und ist neben vielen anderen Tätigkeiten Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Herr Gründinger, Sie haben sich vor kurzem gemeinsam mit zwei jungen Aktivisten von Fridays for Future an den Wahlprüfungsausschuss des Bundestags gewandt und haben dort Einspruch gegen die Bundestagswahl eingelegt. Die Wahl, so steht es in Ihrem Schreiben, sei für nichtig zu erklären, also ungültig. Warum?
Ja, das haben wir tatsächlich gemacht. Es gibt die Möglichkeit, einen offiziellen Wahleinspruch einzulegen beim Deutschen Bundestag. Das haben auch wir gemacht. Warum haben wir das gemacht? Weil im Grundgesetz steht im Artikel 20, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Und ich glaube fest daran, dass auch Menschen unter 18 Jahre zum Volk gehören. Und diese Menschen unter 18 Jahre stehen jeden Freitag auf den Straßen, protestieren für ihre Zukunft, haben in Karlsruhe geklagt gegen das Klimaschutzgesetz, haben dort gewonnen vor dem Bundesverfassungsgericht und dürfen aber nicht mal wählen. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind überzeugt davon, dass junge Menschen genauso wählen dürfen sollten wie alle anderen auch und haben daher auch diesen Wahleinspruch eingelegt.
Herr Heusner, als Willy Brandt und die sozialliberale Koalition das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre gesenkt haben, da stand das unter dem Motto mehr Demokratie wagen. Heute beim Plan der Ampel für ein Wahlrecht ab 16 ist häufiger von einem Update für die Demokratie die Rede. Hat unsere Demokratie dieses Update nötig?
Unbedingt. Das ist unbedingt nötig aus verschiedenen Gründen. Das Grundsätzliche ist das, was Herr Gründinger schon gesagt hat. Es ist eigentlich unerträglich, dass wir von einer Demokratie sprechen, aber die U18 ausgeschlossen sind. Und nun ist die Frage, wie kann die Demokratie vollständig werden? Da muss man unterscheiden zwischen verfassungsrechtlichen Gründen und verfassungsrechtspolitischen Gründen. Wenn man von verfassungsrechtspolitischen Gründen ausgeht, ist es ganz klar, jeder Mensch muss eine Stimme haben. Wahlen sind Machtfragen. In der Wahl wird die Macht verteilt zwischen den unterschiedlichen Interessen und deswegen muss alles dran gesetzt werden, dass die U18 Wahlrecht bekommen können.
Herr Eisel, mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung, das klingt alles wunderbar und trotzdem versperrt sich Ihre Partei, die CDU, bei diesem Thema Wählen ab 16, verteidigt den Status quo. Warum?
Also zuerst mal, Ihr Einspieler von Willy Brandt ist historisch nicht vollständig, denn damals hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion einen Antrag gestellt, auch das passive Wahlalter auf 18 Jahre zu senken und Volljährigkeit und Wahlrecht miteinander zu verknüpfen. Und das hat auch einen Sinn, denn wer volljährig ist, trägt die Verantwortung für die Folgen seines eigenen Handelns. Und eine Gesellschaft, die einem Nicht-Volljährigen diese Verantwortung nicht zubilligt, kann ihm nicht gleichzeitig die Verantwortung zubilligen, über das Schicksal der Gesellschaft zu entscheiden. Und ich finde es sehr spannend, dass diejenigen, die für eine Senkung des Wahlalters eintreten, nicht gleichzeitig für eine Senkung der Volljährigkeit eintreten. Also offensichtlich den Jugendlichen, die sie gerne mit Wahlrecht versehen wollen, doch nicht so viel zutrauen, wie sie nach außen immer kundtun.
Wir wollen gleich über die Volljährigkeit sprechen, aber zuerst, Herr Eisel, nochmal der Eindruck, der im Moment in großen Teilen der Gesellschaft herrscht, lautet, unser politisches System, so wie es jetzt ist, ist strukturell nicht in der Lage, die Interessen der Jungen angemessen zu vertreten. Ist das so?
Also dieser Eindruck herrscht nicht in großen Teilen, sondern in manchen Teilen. Und darüber kann man streiten. Ich sehe das nicht so. Es ist ja auch so, wenn man das Wahlalter auf 16 Jahre senkt, da betrifft das nur das aktive Wahlalter, dann zwingt man junge Leute mit 16 Ältere zu wählen. Also das ist dann auch keine Lösung des Problems. Ich glaube auch, dass es ein Kurzschluss ist zu glauben, dass jeweils die entsprechenden Altersgruppen nur im Sinne der eigenen Altersgeneration entscheiden. Die Diskussion, der Kollege hat es ja gerade gesagt, Wahlrecht hat was mit Machtfragen zu tun. Und deshalb muss man immer Regelungen finden, mit denen ein Großteil der Gesellschaft einverstanden ist. Deswegen sind Wahlrechtsänderungen nach dem Grundgesetz, also Wahlalter, auch bewusst geschützt durch die Zweidrittelmehrheit.
Herr Eisel, Sie benutzen hier ein Strohmann-Argument. Das heißt, Sie behaupten, dass die Gegenseite was behauptet und widerlegen das dann oder kritisieren das, aber die Gegenseite das gar nicht behauptet. Ja? Sie sagen, dass diejenigen, die für die Senkung des Wahlalters sind, gegen eine Senkung der Volljährigkeit sind. Aber das bin ich gar nicht. Ich bin auch für eine Senkung der Volljährigkeit, zum Beispiel auf 16 Jahre.
Dann ist aber es dann, wenn Sie die Volljährigkeit auch senken wollen und das Wahlalter dann an 16 Jahre geknüpft ist, ähnlich wie die Volljährigkeit, habe ich da nichts dagegen.
Super.
Da sind Sie aber eine Einzelmeinung. Ich kenne keine politische Initiative, die für ein Wahlalter mit 16 eintritt und gleichzeitig die Volljährigkeit auch auf 16 senken will.
Vielleicht würde man da mal nachfragen und dann würden sich die Menschen vielleicht auch darüber mal Gedanken machen. Aber das Wahlrecht ist auch nicht zwangsläufig verknüpft mit der Volljährigkeit. Denn es ist eine Irrglaube, davon auszugehen, dass Pflichten immer einhergehen müssen mit Rechten. Im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und da steht nichts von, man muss erst mal mündig sein, man muss erst mal reif sein, man muss erst mal politische Bildung genossen haben. Auch diejenigen, die zum Beispiel demenzkrank sind, die gar nicht mehr ein Gericht auf ihrer Karte aussuchen können, die ihre Kinder nicht mehr wieder erkennen, die gerichtlich eine Betreuung in allen Angelegenheiten angeordnet bekommen haben, auch die dürfen wählen. Diejenigen, die durch Gerichtsentscheid als Straftäterinnen und Straftäter in eine psychiatrische Behandlung eingewiesen worden sind, auch diejenigen dürfen wählen. Und ich finde beides auch richtig und gut so. Denn wenn wir erstmal anfangen zu differenzieren, wer darf wählen, wer darf nicht wählen, wem trauen wir es zu, richtig, vernünftig, gut, sinnvoll zu wählen, dann hören wir mit dem Differenzieren nicht mehr aus. Wir leben in einer Demokratie, das heißt Herrschaft des Volkes. Wir leben nicht in einer Epistokratie, einer Herrschaft der Gebildeten. Und deswegen bin ich sehr, sehr stark für diese Demokratie, in der alle Menschen, die Deutschlandpass haben, gleich und allgemein wählen dürfen. Übrigens ein Satz vielleicht noch, wenn Sie mir das noch gestatten, Herr Eisel. Sie haben auch gesagt, ja, die Älteren könnten ja die Jungen vertreten, da bräuchten die Jungen ja gar nicht wählen. Das könnte man auch anders formulieren. Man könnte auch sagen, naja, auch die, wir sind ja hier nur Männer in der Runde mal wieder. Ja, auch die Männer können ja allein entscheiden und die brauchen ja gar nicht, die Frauen brauchen ja gar nicht wählen. Die Männer können ja auch im besten Sinne ihre Ehegattinnen handeln, denn die leben ja auch mit denen zusammen, ja, und wissen daher deren Interessen
also,
sehr, sehr gut.
Also ein gewisser sachlicher Grundzug wäre für unsere Diskussion nicht schlecht. Sie haben sich jetzt mehrfach aufs Grundgesetz berufen, wissen aber gleichzeitig, dass das Bundesverfassungsgericht mehrfach entschieden hat, dass die Einführung eines Wahlalters, die ja auch im Grundgesetz drinsteht, verfassungsgemäß ist.
Darf ich was sagen?
Sehr gerne, Herr Häusler darf was sagen. Herr Häusler erklärt das auf.
Es sind ja jetzt viele Dinge genannt worden, die in der Diskussion um das Wahlrecht U18 immer eine Rolle spielen. Ich will die jetzt nicht alle aufgreifen, jedenfalls nicht in diesem Moment. Vielleicht schaffen wir es in der Sendung dann alle dann abzuarbeiten, aber ich will ein paar jetzt aufgreifen. Also das Erste, es geht hier um das Wahlrecht. Das Wahlrecht ist das fundamentalste politische Grundrecht. Es ist in gewisser Weise ein Menschenrecht und es ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der Menschenwürde verankert. Das heißt, wenn wir hier über Rechte diskutieren, diskutieren wir zunächst mal über Rechte und nicht darüber, ob eine Mehrheit einer Minderheit, die U18, dieses Menschenrecht zubilligt. Menschenrechte sind da und die müssen nicht zugebilligt werden. Jetzt müssen wir differenzieren. Wir haben hier einmal in unserer Rechtsordnung und in den Verfassungsrechtsordnungen Deutschlands im Grundgesetz und auch auf Länderebene teilweise die Situation, dass die Verfassungen selber ein Wahlmindestalter festlegen, nämlich 18. Da hat das Bundesverfassungsgericht, das ist richtig, entschieden, dass insofern wir davon ausgehen müssen, dass dieses Wahlalter 18 mit unserer Verfassung und mit den Menschenrechten und mit der Menschenwürde in Einklang steht. Denn das ist ein Problem, deswegen sehe ich das auch etwas skeptisch, was Herr Gründinger und die Stiftung da jetzt macht, weil wir da schon mal in Anführungsstrichen auf den Mund gefallen sind. Sehe ich es als relativ schwierig an, da jetzt nochmal was zu versuchen. Das würde bedeuten, dass, und das wäre was völlig Neues, vielleicht macht das Verfassungsgericht, aber da habe ich große Zweifel. Das würde bedeuten, dass das Bundesverfassungsgericht sagen müsste, dass schon der Verfassungsgeber 1949 verfassungswidriges Verfassungsrecht in die Verfassung reingeschrieben hat. Damals hatten wir das Wahlmindestalter 21 im Artikel 38, dann ab 1970 18. Das heißt, der Verfassungsgeber hat von Anfang an dann etwas Verfassungswidriges gemacht. Das ist theoretisch denkbar, sowas. Man könnte sagen, der Artikel 38 verstößt gegen Artikel 79.3 in Verbindung mit Artikel 21. Das kann man theoretisch machen. Manche vertreten das auch. Aber das ist eine ganz gewagte Ansicht und ich prognostiziere, dass das Verfassungsgericht da nicht mitgehen wird.
Herr Gründinger, es gibt ja schon vor allem auf kommunaler Ebene zahlreiche Möglichkeiten zur politischen Beteiligung für die jungen: Jugendparlamente, Jugendräte, Jugendforen. Mit 16 kann man auch in eine Partei eintreten. Kann man also wirklich sagen, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu wenig gehört werden?
Auf jeden Fall, denn alleine mal das Thema Wahlrecht, also auch das Recht an der Demokratie mitzuwirken, wie alle anderen ja auch, wird ihnen verwehrt. Also wir entmündigen hier eine halbe Generation. Nur weil man unter 18 Jahre alt ist, darf man eben seine Interessen nicht einbringen. Sei es, was die Schule angeht, sei es, was Ausbildung und Arbeit angeht. Viele 17-Jährige studieren ja auch bereits. Man darf mit 17 auch bereits zur Bundeswehr gehen. Mit 16, Sie haben es gesagt, darf man in eine Partei beitreten und übrigens auch in der Partei über den Koalitionsvertrag mit abstimmen. Ja? Also das trauen wir jungen Menschen offensichtlich zu. Wir enthalten ihnen aber das Wahlrecht vor. Und daher dürfen sie eben nicht mit abstimmen, wenn es um ihre Zukunft geht. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb die Klimapolitik, weshalb die Digitalisierung, weshalb die Bildungspolitik, warum so viele Themenbereiche hier eben nicht im Sinne und im Interesse der Jugendlichen gestaltet werden. Und deswegen ist es unerlässlich und überfällig, dass wir auch jungen Menschen, egal wie alt sie sind, das Wahlrecht endlich einräumen.
Herr Gründinger, Sie haben gerade wieder was gesagt, was nicht ganz vollständig ist. Man kann zwar der Bundeswehr beitreten, unter 18, aber darf keinen Dienst mit der Waffe machen. Man kann eine Führerscheinprüfung ablegen, aber darf ohne Begleitung von Erwachsenen nicht Auto fahren. Sie dürfen ohne Begleitung Erwachsener unter 18 Jahre nur bis Mitternacht Kino oder Diskothek besuchen. Sie können zwar ein Testament errichten, haben aber erst bei der Volljährigkeit die volle Testierfähigkeit. Sie können heiraten ab 16, aber nur, wenn ein Familiengericht zustimmt. Es gibt zahllose Bestimmungen, die die Rechte von Jugendlichen vor der Volljährigkeit einschränken.
Ich würde gerne noch die rechtliche Diskussion, also weil das nämlich die Basis ist für alles Weitere, vervollständigen. Und zwar so, das habe ich jetzt referiert bezogen auf das Grundgesetz und das gilt für die Bundestagswahl, was ich jetzt bisher gesagt hatte. Und für die Mehrheit der Länder gilt das auch für die Länderebene. So, jetzt gibt es aber Wahlen, da gibt es kein Wahlmindestalter in der Verfassung. Beziehungsweise es gibt, in Brandenburg ist das bisher der Fall, ein Wahlmindestalter in der Verfassung, das auf 16 Jahre abgesenkt wurde. So, und jetzt ist die spannende Frage, lässt es sich verfassungsrechtlich rechtfertigen, da, wo die Verfassung keine Vorgaben macht, und das ist ganz spannenderweise in der Europawahl der Fall, da gibt es keine Vorgaben in der Verfassung, ist es da rechtlich zulässig, den U18 das Wahlrecht vorzuenthalten? Und ähnliche Fragestellungen haben wir auf Landesebene in manchen Ländern und auf kommunaler Ebene. Und da ist das Spannende, wenn man das durchexerziert, dass nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts man das den Jugendlichen nicht wegnehmen darf. Und da kommen wir jetzt in diesen Zusammenhängen in rechtliche Diskussionen und überall da, wo es in der Verfassung selbst steht, in verfassungspolitische Diskussionen. Was kann nämlich überhaupt nur ein Grund sein, Jugendlichen U18 das Wahlrecht vorzuenthalten? Und da ist das nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so, dass man zwingende Gründe haben muss, die sozusagen den Gesetzgeber zwingen, U18 das Wahlrecht zu entziehen. Und jetzt muss man sich überlegen, was kann ein zwingender Grund sein, einem 16- oder 17-Jährigen das Wahlrecht zu entziehen? Da kann man sich überlegen, kann das der Bildungsstand sein? Da sind wir uns alle einig in der Rechtswissenschaft und auch in der Rechtsprechung. Bildung kann es nicht sein. Also wir können nicht den IQ messen, wir können auch nicht den Bildungsstand messen. Ist kein zwingender Grund. Ein zwingender Grund nach dem Bundesverfassungsgericht, Wahlrecht zu entziehen, wäre, wenn jemand grundsätzlich nicht in der Lage ist, hinreichend einsichts- und urteilsfähig in einem Mindestmaß an einer Kommunikation, einer politischen Kommunikation teilzunehmen. Und das heißt konkret, er nicht in der Lage ist, mit seinen Mitbürgern auf dem Niveau, sagen wir mal, der einfachen Sprache zu diskutieren und auch mit Politikern darüber zu diskutieren. Alle Forschung sagt, dass 16- und 17-Jährige auf diesem Niveau diskutieren können, hinreichend einsichts- und urteilsfähig sind. Und das hat auch den Praxistest bestanden, denn in Österreich haben wir seit 2007 auf allen politischen Ebenen das 16-Jährigen-Wahlrecht. Da ist an keiner Stelle irgendwo, weder am Output, dass da das Parlament wegen diesem minderjährigen Wahlrecht schlechte Gesetzgebung machte, noch im Input, dass die Jugendlichen nicht wüssten, was sie tun, irgendeine Kritik geübt worden. Das heißt, verfassungsrechtlich, da wo kein Wahlmindestalter in der Verfassung festgeschrieben ist, darf man den Jugendlichen das Wahlrecht nicht entziehen. Und da, wo es in der Verfassung festgeschrieben ist, gibt es keinerlei verfassungsrechtspolitischen Grund, daran festzuhalten. Es fehlt nur noch die Mehrheit.
Herr Häusner, jetzt haben Sie das Verfassungsgericht zitiert, aber leider falsch und nicht vollständig. Das Verfassungsgericht hat ausdrücklich gesagt, dass es zulässig ist, einer bestimmten Gruppe, einer Altersgruppe, das, was Sie gerade gesagt haben, die Teilnahme am politischen Kommunikationsprozess für diese Altersgruppe nicht anzunehmen. Und das Verfassungsgericht hat ganz ausdrücklich gesagt, dass deswegen die Festlegung eines Wahlalters im Moment mit 18 verfassungsgemäß ist. Und Sie haben es gerade eben erwähnt, dass Sie selbst mit Ihren Rechtsauffassungen und Ihrer Klage beim Verfassungsgericht gescheitert sind.
Wieso denn?
Darf ich vielleicht ähnlich wie Sie meinen Satz vollenden? Und ich würde sagen, bei verfassungsrechtlichen Diskussionen, zwei Juristen, 20 Meinungen, kommt es auf die Entscheidungen des Verfassungsgerichts an. Und Stand jetzt ist, dass das Verfassungsgericht ausdrücklich mehrere Wahlanfechtungen zurückgewiesen hat und andere Entscheidungen getroffen hat. Und das Verfassungsgericht sagt ganz ausdrücklich, dass das Wahlalter mit 18 Jahren verfassungsgemäß ist.
Herr Eisel, ich weiß nicht, wie Sie mich einordnen. Ich habe mich bisher an keiner einzigen Klage als Prozessvertreter.
Sie haben doch gerade selber gesagt, dass Sie selber schon auf die Nase gefallen sind und haben Herrn Gründinger empfohlen, das nicht nochmal zu versuchen.
Nein, damit habe ich gemeint, dass die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generation 2013, Finkbeiner und andere das gemacht haben. Da habe ich Ihnen im Vorfeld gesagt, lass das hat keinen Sinn. Ich möchte darauf hinweisen, dass das, was Sie mir unterstellen, unwahr ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat an keiner Stelle bisher gesagt, dass da, wo das Wahlmindestalter nicht in der Verfassung festgeschrieben ist, und da habe ich bisher
darum geht's ja. Entschuldigung, Herr Eisel, ich will nochmal auf einen Begriff hinaus, den Herr Häusner gerade in die Debatte eingeführt hat, nämlich den der Mündigkeit. Das ist ja ein schwieriger Begriff, weil er einerseits philosophisch enorm aufgeladen ist, einen Anspruch formuliert und aber nicht leicht zu fassen ist. Wie sehen Sie das? Ab wann ist man mündig?
Ja, Mündigkeit im Sinne einer Wahlmündigkeit gibt es nicht. Eine Wahlmündigkeit oder Wahlreife oder Wahlfähigkeit ist nirgendwo definiert, weder in der Rechtsliteratur noch der Rechtsprechung, noch der Psychologie, noch der Soziologie. Wir haben keinen Begriff der Wahlmündigkeit. Jemand ist wahlfähig, wenn er das Wahlrecht hat. Und jemand bekommt das Wahlrecht dann, wenn er wahlfähig ist. Also das ist so ein Zirkelschluss. Und der einzige Grund, warum man das Wahlrecht genießt in Deutschland, ist ein deutscher Staatsbürger, eine deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Wir fordern eine Wahlmündigkeit oder Wahlwissen oder Kommunikationsfähigkeit oder was auch immer, nicht ein bei irgendwelchen Menschen über 18 Jahren. Seien sie dement, seien sie in psychiatrischer Behandlung, seien sie alkoholsüchtig. Wir fordern das bei niemandem ein. Bei keinem deutschen Staatsbürger, Staatsbürgerin fordern wir irgendetwas ein. Nur bei den Jugendlichen fordern wir das ein. Nee. Und das finde ich wirklich sehr, sehr seltsam. Und um nochmal auf den Demokratie-Aspekt zurückzukommen, Herr Eisel hat in einem Punkt recht, nämlich tatsächlich hat Karlsruhe gesagt, ich war ja dabei, hat Karlsruhe gesagt, das Wahlmindestalter, so wie es momentan im Grundgesetz steht, hält es für verfassungsgemäß, weil es eben auch bereits drinsteht. Seltsam wäre, ob das Verfassungsgericht auch zu der Meinung geraten würde, wenn da nicht drin stände ab 18, sondern nur für Männer. Wäre das dann ebenso weiterhin verfassungsgemäßes Verfassungsrecht? Das frage ich mich. Ja, und deswegen, ich glaube, Wahlmündigkeit, da lügen wir uns alle in die Tasche, wenn wir davon ausgehen, dass alle Menschen, die das Wahlrecht genießen und es ausüben, tatsächlich so stark reflektieren würden, so viel wissen würden, sich informieren würden. Nee, das machen die meisten eben nicht. Und das ist auch gut so, dass das Wahlrecht dennoch alle Menschen genießen. Denn es ist eine Demokratie.
und keine Herrschaft der Klugen oder der Gebildeten oder der Erleuchteten, sondern eine Herrschaft des Volkes, wo jede und jeder das gleiche Recht hat, bei dieser Demokratie mitzuwirken, weil jeder Mensch auch die gleiche Würde hat.
Herr Häusner, das Wahlrecht ab 16, das ist jetzt nicht nur bei uns in dieser Runde umstritten, auch in der Bevölkerung gibt es offenbar große Vorbehalte gegen eine Absenkung des Mindestwahlalters. Das ergab zumindest eine Umfrage im Auftrag des Spiegel. Mehr als 2/3 der Befragten lehnen dort das Wählen mit 16 ab. Wie erklären Sie sich das?
Ja, wenn ich zu den Umfragen grundsätzlich was sagen darf, ja, das liegt daran, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Das Problem ist, wir haben ja in Deutschland in 4 Bundesländern das Wahlrecht auf Landesebene. In allen diesen Bundesländern gibt es die Volksgesetzgebung. Das heißt, wenn diese Mehrheit eine intensive Mehrheit wäre und überhaupt noch eine Mehrheit auch ist, was man da in Zweifel ziehen kann.
Also in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.
Genau. Da könnte also die Bevölkerung, wenn sie das schrecklich fände, dass 16-Jährige wählen können, könnten die dagegen ein Volksbegehren starten und dann einen Volksentscheid erzwingen. In keinem Land, und ich forsche intensiv zur direkten Demokratie, in keinem dieser Länder habe ich je gehört, dass es eine Initiative gegeben hätte, geschweige denn Volksbegehren oder Volksentscheid. Das heißt, da, wo sowas eingeführt ist, akzeptiert das die Mehrheit und funktioniert. Und wir können ja auch mittlerweile sehen, dass ein starker Meinungsumschwung einsetzt. Wir haben mittlerweile bei den Jugendlichen selber und bei den jungen Erwachsenen eine Mehrheit dafür. Vor einiger Zeit war das noch nicht der Fall.
Das stimmt
doch nicht. Da müssen wir uns die Studien und die Fakten angucken. Bei den Jungen ist das mittlerweile so. Und Sie können feststellen, in Österreich ist es auch so. In Österreich haben wir das seit 2007. Und dann muss man eben sagen, das liegt natürlich daran, wenn Sie diese Umfragen angucken, dass die Mehrheiten gegen das Wahlrecht umso stärker sind, je älter die Menschen sind. Und darin liegt natürlich ein starrköpfiges Beharren der älteren Generation an dem, was althergebracht ist und die Unfähigkeit, sich auf Neues einzustellen. Und so kann man auch nur erklären, dass wir in diese Klimakatastrophe reingekommen sind. Denn die Generation, die ja in Verantwortung dafür ist, dass das passiert ist, sind ja genau die Kohorten, die nicht wollen, dass die Jungen jetzt mitbestimmen. So, dass die Jungen gezwungen werden, das ist ja schlimm, in einen zivilen Ungehorsam. Wir haben ja jetzt wirklich erst durch Fridays for Future einen Schub gekriegt, dass wir jetzt akzelerieren, dass wir es vielleicht noch schaffen, das 15-Grad-Ziel. Das ist nur gekommen, weil die Jugendlichen zivilen Ungehorsam geübt haben, indem sie die Schulpflicht gebrochen haben, um das zur Demonstration zu nutzen.
Herr Eisel, wie lesen Sie diese Umfrage?
Also es gibt keine einzige Umfrage, wo die eigentlich betroffene Gruppe, die 16- und 17-Jährigen mit Mehrheit für eine Absenkung des Wahlalters wären. Alle Umfragen, die diese Gruppe befragt haben, geben eine Mehrheit gegen die Absenkung des Wahlalters. In Österreich werden regelmäßige Umfragen durchgeführt in der Gesamtbevölkerung. Da ergibt sich eine Mehrheit dafür, dass man die Absenkung auf 16 Jahre wieder rückgängig macht. In Luxemburg hat es ein Referendum gegeben mit 80% Ablehnung der Absenkung des Wahlalters. Wobei ich doch darauf hinweisen möchte, Umfragen sind bei der Frage, wie diese Entscheidung fällt, aus meiner Sicht nicht maßgebend. Richtig. Entscheidend sind die Spielregeln, die in den Verfassungen festgelegt sind, im Grundgesetz 2/3 Mehrheit. In Brandenburg ist das Landtagswahlalter abgesenkt worden auf 16 Jahre, weil dort im Landtag eine 2/3 Mehrheit dafür gestimmt hat. Und das Kriterium, wie man das Wahlalter festlegt, muss ein Kriterium sein, was gesamtgesellschaftlich, Klammer auf, 2/3 Mehrheit, akzeptiert wird, weil es um Machtfragen geht. Und da unterscheidet unser Rechtssystem zwischen Kindern bis 14 Jahren, Jugendlichen bis 18 Jahren und dann Erwachsenen, sprich Volljährigen, ab 18 Jahren. Und aus meiner Sicht ist das objektivste Kriterium für die Festlegung eines Wahlalters die Volljährigkeit. Wenn man die Volljährigkeit absenken will, wie Herr Gründinger, dann ist es logisch, auch das Wahlalter abzusenken. Und vielleicht noch ein Hinweis darauf, wenn man es nicht an die Volljährigkeit knüpft, trennt man auch das aktive und das passive Wahlalter zwangsläufig. Also meine Frage bleibt im Raum stehen, wenn man die Volljährigkeit absenken will, Herr Gründinger hat gesagt, er ist dafür, Herr Häusner hat sich dazu noch nicht geäußert, die Parteien, die die Absenkung des Wahlalters vorschlagen im Deutschen Bundestag, keine davon schlägt eine Absenkung der Volljährigkeit vor.
Herr Häusner, Frage an den Staatsrechtler. Muss, wer das Wahlalter senkt, auch die Altersgrenze für die Volljährigkeit runtersetzen? Ja, oder lässt sich das beides entkoppeln?
Das lässt sich entkoppeln, da komme ich gleich darauf zu sprechen. Wenn ich die Studie von Fars Leininger richtig lese, wählen ab 16, gibt es danach eine Umfrage, dass die Minderjährigen sagen, also die U18 sagen, dass sie ein Wahlrecht U16 wollen. Das kann der Faktencheck noch, das können wir nachher nochmal genau prüfen. Also ich meine, es gibt da Gegenteile.
Da ist eine Befragung, die geht ab 8 Jahren. Ich habe von den 16-, 17-Jährigen gesprochen.
Nee, gut, also wir müssen das jetzt checken. Ich bin der Auffassung, dass es andere Umfragen da gibt.
Ich glaube, wenn ich kurz dazwischenhaken darf, Umfragen sind da nicht so wichtig. Denn sagen wir mal, die 90-Jährigen, die 90-Jährigen sagen, ja, ab 90, ich merke, ich bin jetzt gar nicht mehr so wach und geistig fit. Ich finde, ab 90 sollte man kein Wahlrecht mehr bekommen. Sollen wir dann alle ab 90-Jährigen oder ab 100-Jährigen, denen das Wahlrecht wieder wegnehmen? Oder wir fragen die Frauen, die waren ja lange genug entmündigt. Und damals, als es das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, da waren auch sehr viele Frauen ja gegen das Frauenwahlrecht, weil sie gesagt haben, ja, jetzt müssen wir auch den Männerjob erledigen, und waren sehr stark dagegen. Es gab Fraueninitiativen gegen das Frauenwahlrecht, das ist kaum vorstellbar.
Aber Herr Gründiger, interessant ist es ja schon, wenn in der jetzigen Umfrage im Auftrag des Spiegel nicht nur die Älteren ein Wahlrecht ab 16 ablehnen, sondern auch die 16- und 17-Jährigen, die da befragt wurden, zumindest zur Hälfte sagen, nein, ein Wahlalter ab 16 ist nicht das Richtige. Also da stellt sich doch schon die Frage, haben die Jungen Angst vor ihrer eigenen Courage?
Nur zur Klarstellung, in dieser Umfrage des Spiegel werden nicht die 16-, 17-Jährigen befragt, sondern die 16- bis 29-Jährigen. Und die sind zur Hälfte dafür und zur Hälfte
dagegen. Richtig, okay. Das spricht auch dafür, dass die 16-, 17-Jährigen in dieser Umfrage mehrheitlich dafür sind.
Das ist eben genau interessanterweise nicht richtig. Ich stimme Herrn Gründinger zu, dass die Umfragen nicht das Ausschlaggebende sein können. Politisch gesehen ist aber interessant, dass die eigentlich profitierende Altersgruppe von einer Absenkung des Wahlalters, wenn sie befragt wird, mehrheitlich dagegen ist.
Gut, also wir haben jetzt hier Dissense und zum Teil auch Konsense. Jetzt zur Frage der Volljährigkeit. Wir müssen gucken, was sind die Zwecke der Volljährigkeit. Der Zweck der Volljährigkeit besteht darin, Menschen, die auch noch mit 17 in der Gefahr stehen, sich durch Rechtsgeschäfte ins Unglück zu stürzen oder durch ein strafrechtliches Verhalten ins Unglück zu kommen, die zu schützen. Und auch hier stellt sich jetzt wieder die Frage, ob das die große Mehrheit der 16- und 17-Jährigen ist, die dadurch geschützt werden muss, oder nur eine Minderheit. Es gibt nichts, auch da muss ich wieder sagen, was darauf hinweist, dass 16- und 17-Jährigen hier in ihrer großen Mehrheit, darauf käme es an, sich ins Unglück stürzen würden, wenn wir die Volljährigkeit hätten. Deswegen kann man insofern guten Gewissens durchaus fordern, die Volljährigkeit abzusenken und auch die Strafmündigkeit vielleicht abzusenken. Aber, und deswegen bin ich dagegen, dass man das macht, weil wir nämlich dann auch hier Äpfel mit Birnen vergleichen und auch die Rechtsprechung hat schon mal festgestellt, dass man das nicht vergleichen kann, das lese ich gleich mal vor, ist es so, dass es eine Minderheit von 16- und 17-Jährigen noch gibt, die würden sich, wenn sie volljährig wären, ins Unglück stürzen. Die würden irgendwelche riskanten Spekulationsgeschäfte abschließen und wären für den Rest ihres Lebens ruiniert. Das ist eine Minderheit. Jetzt ist die Frage zu stellen, ob die 16- und 17-Jährigen dadurch, dass sie noch keine Volljährigkeit haben, einen ernsthaften Nachteil haben. Und den haben sie nicht. Wenn ich mich jetzt mal beziehe auf Rechtsgeschäfte und Verträge, die können Minderjährige schwebend unwirksam abschließen. Allerdings müssen die Eltern drüber gucken und müssen dann zustimmen oder wenn sie nicht vorher schon zugestimmt haben. Nach dem Zivilrecht, nach dem Familienrecht sind die Eltern gehalten, sich mit ihren Kindern auseinanderzusetzen und in dem Maße, wie die Jugendlichen da verantwortungsfähig sind, Übereinstimmung mit ihnen zu erzielen. Es spricht nichts dafür, dass die Mehrheit der 16- und 17-Jährigen Blödsinn machen würden. Das heißt, vernünftige Verträge, die heute 16- und 17-Jährige abschließen, können zur Geltung kommen, weil die Eltern dann auch zustimmen. Das geht aber im Wahlrecht nicht. Im Wahlrecht können wir solche Methoden nicht einführen, weil das gegen die Höchstpersönlichkeit und die Geheimhaltung der Wahl verstoßen würde. Und deswegen müssen wir sagen, und das ist auch das Typische im Wahlrecht, wir müssen typisieren und fragen, was gilt für die große Mehrheit. Und für die große Mehrheit der 16- und 17-Jährigen gilt, dass sie das können. Und jetzt kommen wir auch noch zu dieser interessanten Frage, die immer wieder kommt, mit Rechten und Pflichten. Im Augenblick ist es so, das ist auch deutlich, glaube ich, geworden durch Herrn Gründinger, dass die Jugendlichen ungefähr, über den Daumen gepeilt, 90% aller Pflichten haben. Es gibt ein paar Pflichten, die haben sie nicht, aber die allermeisten Pflichten haben sie auch, die auch für die Erwachsenen gelten. Sie haben aber bei der Mitsprache, ob diese Pflichten in Ordnung sind oder nicht, keinerlei Mitspracherecht. Wenn wir jetzt das umgekehrt dazu kämen, dass das Wahlrecht abgesenkt wird, dann hätten wir da insofern einen Gleichstand. Die Jugendlichen, die hätten 100% Mitspracherecht und hätten sozusagen dann nur 90% aller Pflichten zu erfüllen. Das heißt, im Augenblick haben wir eine Situation von 90 zu 100 und nachher hätten wir eine Situation von 100 zu 90. Das heißt, im Augenblick ist es eine völlige mit nichts inhaltlich zu rechtfertigende Ungleichbehandlung. Und das Bundesverwaltungsgericht hat Folgendes gesagt: Die Normen des bürgerlichen Rechts und des Strafrechts stellen keinen rechtlichen Maßstab für die Regelung des Wahlalters, hier bezieht sich das aufs Kommunalrecht, dar. Ihnen wohnt kein maßstabsbildender Kraft für die darauf bezogene Entscheidung des Gesetzgebers inne. Wenn wir das machen, was Herr Eisel immer macht, das in eine Beziehung setzen, da wird in Beziehung gesetzt Apfel mit Birne und das geht nicht.
Darf ich mal was zum Jugendschutz sagen? Das Jugendschutzrecht, was wir haben, das Bundesjugendschutzgesetz, unterscheidet nicht, ob jemand Mehrheit oder Minderheit von irgendwas betroffen ist, sondern regelt, dass alle unterhalb der Volljährigkeit zum Beispiel keine Zigaretten kaufen und in der Öffentlichkeit rauchen dürfen. Zum Beispiel auch, dass sie keine Sonnenstudios besuchen dürfen und so weiter und so fort. Und der Grundgedanke dahinter ist ja, dass Jugendliche, also noch nicht Volljährige, nicht in der Lage sind, über ihr eigenes Leben vollständig zu entscheiden und die Folgen davon zu tragen. Wenn ich das grundlegend annehme, und das macht unser Rechtssystem, dann ist es widersinnig zu sagen, ich traue zwar jemandem nicht zu, für sein eigenes Leben die volle Verantwortung zu übernehmen, aber bei dem Schicksal der Gesellschaft soll er über die Wahlen mitstimmen. Deswegen gehören Wahlrecht und Volljährigkeit nicht nur rechtlich, sondern auch politisch zusammen. Und Herr Häusner, Sie haben die Frage immer noch nicht beantwortet, ob Sie für eine Absenkung der Volljährigkeit sind. Grüne, SPD, FDP, die das im Bundestag einbringen, sind es jedenfalls nicht.
Nein, ich bin es auch nicht, weil ich die Minderheit, die noch nicht fit sind, schützen will.
So Altersgrenzen etwa im Zivilrecht oder im Jugendschutzrecht dienen ja von der Natur der Sache her dem Schutz der Jugendlichen.
Ja, wovor denn?
Aber Demokratie ist aber doch kein Gut, vor dem junge Menschen geschützt werden müssen.
Aber Herr Gründinger,
deswegen
Schutz wovor? Es ist der Schutz im Jugendschutzgesetz, der Schutz vor den Folgen des eigenen Verhaltens.
Ja, bei Herr Eisel. Absolut, aber gucken Sie sich mal an, ja, vor was will man denn die Jugendliche schützen bei der Demokratie, bei der demokratischen Willensbildung? Ich bin der Überzeugung, man kann gar nicht früh genug anfangen bei der Demokratie mitzuwirken und mitzubestimmen.
Das ist ja gar keine Frage. Mitwirkung ist ja nicht gleichzeitig Wahlrecht.
Wer vertritt die Jungen? Der Streit um das Wählen ab 16, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Und Herr Häusner, Fakt ist, das Wahlalter 18 ist in Artikel 38 des Grundgesetzes festgeschrieben. Das haben wir heute schon mehrfach gehört. Und um den zu ändern, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Die hätte eine künftige Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP aber nicht. Wenn wir jetzt über das Projekt Wählen ab 16 reden, wie realistisch ist das dann überhaupt?
Das ist sehr realistisch, denn das war ja mein Eingang, dass ich differenziere zwischen Wahlen, wo das Wahlalter festgeschrieben ist und Wahlen, wo es nicht festgeschrieben ist. Bei den Europawahlen gibt es keine Festschreibung. Das heißt, da wird nach meiner Prognose, wenn die Ampel dann nicht der Mut am Ende verliert, da wird die Ampel das Wahlalter 16 einführen bei den Europawahlen. Da braucht nur das Europawahlgesetz an der entsprechenden Stelle geändert zu werden, denn die Regelung im Artikel 38 Grundgesetz gilt nur für den Bundestag. Also es ist sehr realistisch, dass die nächste Europawahl mit 16 durchgeführt wird.
Aber nicht bei der Bundestagswahl. Und da gehört zur Wahrheit auch, der Widerstand der Union gegen das Wählen ab 16 hat ja auch strategische Gründe. Also wenn wir mal auf das Ergebnis der letzten Bundestagswahl schauen, wem haben die Erstwähler vor allem ihre Stimme gegeben? FDP, Grünen und SPD. Und wer will jetzt das Wahlalter absenken? FDP, Grüne und SPD. Herr Eisel, da drängt sich die Frage auf, geht es den Ampelparteien wirklich um die demokratischen Rechte der Jungen oder rechnen die sich einfach perspektivisch bessere Wahlchancen aus?
Also wer bei seiner Position in dieser Frage das von den letzten Wahlen abhängig macht, liegt aus meiner Sicht völlig falsch. Die Haltung von SPD, FDP und Grünen gibt es seit mehreren Jahren zur Absenkung des Wahlalters. Die Haltung der CDU gibt es auch seit langem, nämlich dass Wahlalter und Volljährigkeit zusammengehören. Wahlen und die Zustimmung junger Generationen zu bestimmten Parteien verändern sich ständig. In Österreich gab es beispielsweise die Erfahrung, dass diese Altersgruppe zunächst mal die rechtsradikalere FPÖ gewählt hat. Aber die Frage, wie sich dann eine 16-Jährige und 17-Jährige bei einer Wahl entscheiden, welche politische Partei sie wählen, kann nicht ausschlaggebend dafür sein, ob sie das Wahlrecht haben soll oder nicht. Es braucht ein objektives Kriterium, weil ohne objektives Kriterium eine möglichst breite Akzeptanz in der Gesellschaft nicht vorhanden ist. Und Wahlrechtsregelungen generell brauchen diese breite Akzeptanz, weil sie sonst die Grundlagen der Demokratie angreifen. Und das ist bei uns durch die Zweidrittelregelung im Grundgesetz geregelt. Und die, wie gesagt, die Haltung der Parteien zu dieser Frage ist jetzt nicht 3 Monate alt, sondern bei allen Parteien schon mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte alt.
Bei der Suche nach diesem objektiven Kriterium, da haben wir über die Mündigkeit gesprochen. Das andere ist ja so ein bisschen das politische Interesse, das jemand mitbringt. Herr Gründinger, es wird jetzt sehr viel von Fridays for Future gesprochen, einer Generation Greta, die extrem politisiert sei. Die Frage ist ja nur, wie repräsentativ ist denn das, was wir da bei den Klimaprotesten auf der Straße sehen?
Ja, man kann die Debatte um das Wahlrecht für Kinder und Jugendliche aus 2 Perspektiven sehen. Erstens, man kann sagen, okay, wenn jetzt das Wahlrecht für diese jungen Menschen ausgeweitet werden würde, dann wäre die Politik anders oder auch besser. Ja, wir würden mehr für Digitalisierung machen, mehr für Bildung machen, mehr für Klimaschutz machen. Das ist die Output-Orientierung. Ja, man erhofft sich eine bessere Politik. Und dann gibt es das zweite Argument oder die zweite Perspektive. Und da bin ich ein Anhänger davon. Nämlich zu sehen, okay, wer darf denn wählen? Wie kann man das denn demokratietheoretisch verargumentieren? Und da frage ich mich, warum dürfen alle Menschen in Deutschland, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, wählen? Egal wie männlich, weiblich, schlau, dumm, reich, arm, arbeitslos oder Spitzenverdiener oder eben alt, jung sie sind. Außer die unter 18-Jährigen. Und da sehe ich tatsächlich ein Problem in der Demokratie, denn deren Interessen werden nicht dargestellt. Sie sind vom Volk ausgeschlossen, obwohl sie ja eigentlich zum Volk doch gehören sollen. Und deswegen bin ich ein Anhänger der demokratietheoretischen Perspektive, dass wir sagen, ein Mensch, eine Stimme, egal wie alt oder jung, sie oder er ist.
Herr Häusner, manche sagen, Fridays for Future sei ein Oberschichtenphänomen. Diese soziale Schieflage, ist sie dann auch beim Wählen ab 16 zu erwarten? Die Kids aus gutbürgerlichen Elternhäusern, die stimmen ab. Die sogenannten bildungsfernen Schichten, die bleiben zu Hause?
Ja, das ist natürlich zu erwarten, aber das ist kein Problem der Jugend, sondern das ist ein Problem der Gesamtgesellschaft. Wir haben ja insgesamt eine ganz starke soziale Spreizung in der Wahlbeteiligung zu beobachten. Das heißt, bei Bundestagswahlen nimmt die Unterschicht zu 50% teil, die Oberschicht zu 80% und entsprechend kommen dann auch Wahlergebnisse zustande. Also das kann kein Kriterium sein, Wahlrecht zu verleihen oder nicht. Das Interesse generell am Wahlrecht kann kein politisches und auch kein erst recht kein rechtliches Argument sein, das Wahlrecht zu geben oder nicht zu geben. Wobei man auch da wieder sagen muss, empirisch ist es mittlerweile so, auch Faas-Leininger haben da den Nachweis gebracht, dass das Interesse, das politische Interesse der U18, also 16- und 17-Jährigen genauso groß ist, ich glaube sogar ein bisschen größer als das der Älteren. Politisch ist das eigentlich kein Argument, erst recht nicht. Und empirisch kann man sagen, dass da eine Angleichung stattgefunden hat der 16-, 17-Jährigen zu den 20-Jährigen und 19-Jährigen. Mhm. Was ich noch sagen möchte, ist, was Herr Gründinger angesprochen hat, das ist auch hochgradig interessant. Wir hatten vom Bundesverfassungsgericht 2019 die Entscheidung, dass jetzt die sogenannten Erwachsenen wählen können, völlig unabhängig von ihrem Geisteszustand. Völlig unabhängig. Und er hat schon darauf hingewiesen, dass jemand, der nicht mal mehr ein Gericht auf einer Speisekarte auswählen kann, jetzt wählen darf. Das sind, wenn man allein nur die Demenzkranken nimmt, über 1 Million in Deutschland. Über 1 Million. Da hat in keinem einzigen Parlament, auch nicht die CDU, gesagt, ach nee, das machen wir lieber nicht, da überlegen wir uns jetzt vielleicht, ob nicht der MDK eine Meldepflicht fürs Wahlamt kriegt, wenn er feststellt, bei der Feststellung des Pflegegelds, des Pflegegrades, da ist jemand dement. Nee, das war alles völlig klar, egal, Hauptsache 18, man kriegt sein Wahlrecht jetzt. Das ist ja hochinteressant. Warum sagt man da nicht, dann kommt es letztlich auf die Fähigkeiten der Menschen überhaupt nicht an und da muss man konsequent, wofür ich auch bin, aber das ist natürlich eine verfassungspolitische Frage dann auch, dann muss man den Menschen ab 0 ein Wahlrecht geben. Wenn man den Menschen ab 18 das Wahlrecht gibt, völlig unabhängig von ihren Fähigkeiten, gilt das auch, weil das auch Menschen sind, auch Staatsbürger sind, ab 0.
Herr Eisel, was ist Ihr Eindruck? Haben wir es mit einer Generation zu tun, die politisch reifer ist, als das früher bei Jugendlichen der Fall war?
Also zunächst mal ist es so, dass in der Tat weder politisches Interesse noch irgendeine Form von politischer Mündigkeit Voraussetzung fürs Wahlrecht sein kann. Das ist völlig eindeutig. Es gibt in der Politikwissenschaft übrigens eine Diskussion, dass eine niedrige Wahlbeteiligung auch ein Ausdruck von Zufriedenheit sein könnte. Es ist nicht meine Meinung, aber in der Politikwissenschaft wird es sehr kontrovers diskutiert, was Wahlbeteiligungshöhe betrifft. Was bestimmte Generationen betrifft, bin ich gegen Verallgemeinerungen. Ich halte übrigens auch gar nichts davon, die Gesellschaft in Oberschicht und Unterschicht zu unterteilen. Was ist denn das für eine Begrifflichkeit?
Und naja, auch bei der, also auch es bei ist der, halt arm und reich. Ne?
Also das muss Sie haben nicht gesagt, Sie haben nicht arm und reich gesagt, sondern Herr Häusner hat gesagt, Oberschicht und Unterschicht.
Nein, ich meine natürlich arm und reich.
Ich meine nur solche Begrifflichkeiten. Da muss man ein bisschen differenzierter sein und vorsichtiger sein. Bei der Frage, wie verhält sich eine Generation, Fridays for Future, warne ich auch vor Allgemeinerungen. Es gibt junge Leute, die da mitmachen und es gibt junge Leute, die eine ganz andere Haltung vertreten. Man hat es ja jetzt bei der Bundestagswahl gesehen, in dieser Altersgruppe der Erstwähler und der Jungwähler, Grüne und FDP an der Spitze, obwohl sie ganz unterschiedliche politische Vorstellungen vertreten. Also Verallgemeinerungen führen da nicht weiter. Übrigens, Fridays for Future ist auch, wenn man sich die Demonstrationen anguckt, die Organisation anguckt, nicht eine Bewegung der Minderjährigen, sondern überwiegend eine Bewegung, wo die Volljährigen sowohl organisatorisch als auch von der Teilnahme als auch von der Kommunikation das Wort führen. Also Lisa Neubauer ist keine Minderjährige, das ist eine Studentin, die hat volles Wahlrecht.
Greta Thunberg war 15, als er anfing.
Also das Problem ist tatsächlich, dass junge Menschen einfach altern und nach zwei, drei Jahren schon volljährig
sind. Ich sage ja nur, eine bestimmte Generation, von der zu sagen, sie sei alle Richtung Fridays for Future, halte ich für eine unzulässige Verallgemeinerung.
Das stimmt natürlich auch.
Die Generationen sind alle vielfältig in ihrer Interessenslage, in ihrer politischen Ausrichtung. Und ich diskutiere sehr viel mit jungen Leuten an Schulen. Und da kam sie die ganze Bandbreite. Und das ist ja in unserer freien Gesellschaft auch gut so.
In der letzten Shell-Jugendstudie, Herr Gründinger, da sagt die Hälfte der angehenden Abiturienten von sich, sie sei politisch interessiert. Bei den Hauptschülern dagegen nur ein Viertel. Die Frage ist ja immer noch unbeantwortet. Was kann man dagegen tun, dass am Ende nur die mit dem richtigen sozialen Hintergrund und Bildungshintergrund zur Wahl gehen?
Ja, das ist eine Frage, die mich tatsächlich auch sehr beschäftigt. Wir tatsächlich beobachten, dass gerade bei der jungen Generation diese Spreizung in diejenigen, die eine gute Bildung genossen haben, die aus gutem Elternhaus kommen, dass die tatsächlich sehr stark zur Wahl gehen oder das beabsichtigen und interessiert sind und mitmachen. Und diejenigen, die aus einem armen Haus, Elternhaus kommen, die keine hohe Bildung genossen haben, dass die eben sich weniger stark interessieren. Und das ist wirklich eine größere Spreizung, als wir sie normalerweise beobachten. Und tatsächlich böte ja auch hier, dass die Senkung des Wahlalters zum ersten Mal die Chance, dass auch diejenigen, die auf der Hauptschule sind, bereits während ihrer Schulzeit mit dem ersten Wahlakt konfrontiert werden würden. Und es würde auch den Druck erhöhen, innerhalb der Schulen endlich politische Bildung zum Gegenstand zu machen. Bei Gymnasien hat man das noch so ein bisschen, dass man auch so ein bisschen Sozialkunde hat oder ein bisschen Politikkunde hat, ist von Land zu Land unterschiedlich. Aber bei den Hauptschulen hat man es eigentlich gar nicht. Ja, also die kommen während der Schulzeit gar nicht in Berührung mit irgendwie Politikwissen. Da werden alle geisteswissenschaftlichen Fächer, so wie Erdkunde und Geschichte und dergleichen, einfach in Hybridfächer oft zusammengequetscht. Ich komme aus Bayern, da macht man das zum Beispiel so an den Hauptschulen. Und als ob die das gar nicht bräuchten in ihrem Leben. Und das, finde ich, ist sehr, sehr fatal. Und deswegen böte hier auch die Senkung des Wahlalters in einem ersten Schritt auf 16, vielleicht sogar 14 Jahre, den Druck an, auch in den Schulen, sich über den Wahlakt Gedanken zu machen.
Aber Herr Gründinger, was ist denn da für ein Gesellschaftsbild dahinter? Sie sagen, höhere Bildung hat jemand, der aufs Gymnasium gegangen ist und vielleicht hinterher studiert, und jemand, der die Hauptschule abgeschlossen hat, eine Handwerksausbildung hat, der hätte niedrige Bildung. Das heißt, der Metzgermeister wird zurückgesetzt gegenüber dem Akademiker. Wir als Akademiker sind in bestimmten Bereichen völlige Analphabeten. Und andere Leute wie Handwerker sind in bestimmten Bereichen hochqualifiziert.
Aber das ist doch gar nicht der Punkt.
Doch, Sie haben von hoher Bildung, Sie haben von hoher Bildung und niedriger Bildung gesprochen. Vorhin fiel Oberschicht und Unterschicht. Ich halte das für eine unzulässige Aufteilung und auch Abwertung.
Ist angekommen. Entschuldigung, Herr Häusner, Sie haben das Schlusswort. Bräuchten wir begleitend zum Wahlrecht ab 16 mehr politische Bildung in den Schulen?
Das brauchen wir unabhängig von der Absenkung des Wahlrechts viel mehr. Und die Absenkung des Wahlrechts würde das natürlich noch verdeutlichen, dass das notwendig ist. Aber das ist auch eigentlich völlig unabhängig davon zu diskutieren. Darf ich noch einen Satz sagen? Das wäre mir total wichtig. Wir haben in Baden-Württemberg eine grün-schwarze Koalition. Die vereinigt ja ein ganz großes Spektrum der Wählerschaft. Und die haben sich jetzt in ihrem Koalitionsvertrag vor ein paar Monaten darauf geeinigt, dass erstens das Landtagswahlrecht ab 16 eingeführt wird. Also Schwarz hat zugestimmt. Und zweitens, das ist total interessant, das ist revolutionär, dass auf kommunaler Ebene das passive Wahlrecht eingeführt werden soll für 16-Jährige. Das heißt, es ist unglaublich viel im Fluss gerade hin zu Wahlrecht 16.
Wer vertritt die Jungen, der Streit um das Wählen ab 16? Das war heute unser Thema im SWR2 Forum und ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Staatsrechtler Hermann Häusner von der Hochschule Osnabrück, dem Zukunftslobbyisten Wolfgang Gründinger und bei Stefan Eisel, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU. Mein Name ist Michael Riesel. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.